Hallo und herzlich willkommen zum PTA Heute Podcast. Heute mal ganz ungewohnt an einem Dienstag. Obwohl, so ungewohnt ist es eigentlich gar nicht, denn wir hatten echt viele Feiertage in letzter Zeit. Aber so langsam geht diese Zeit des Jahres vorbei und die große Durststrecke, was Feiertage angeht, bricht an. Aber vielleicht könnt ihr ja auch schon vorfreudig auf euren Sommerurlaub schauen. Apropos Vorfreude, ich hoffe, ihr habt Vorfreude mitgebracht, denn ich habe uns heute wieder schöne Themen rausgesucht. Ich möchte heute mal mit euch über den Mythos mediterrane Ernährung sprechen. Man hört die immer wieder als Empfehlung, aber was ist das überhaupt und wem hilft die? Und da es um Hilfe geht, sprechen wir auch über die Langzeitblutdruckmessung. Die kann nämlich eine echte Hilfe sein, wenn es um die Diagnostik von Hypertonie geht. Außerdem sprechen wir über die kleine süße Feldspitzenmaus und das Borna-Virus und beantworten die große Frage, wann kommt das E-Rezept für BTM und T-Verordnungen? Ich hoffe, ihr seid gut erholt vom Feiertag. Hier kommt die neue Folge. Knackiges Obst und Gemüse, frisch gefangener Fisch, warmer Sonnenschein und ein Tisch direkt am Strand, während die Wellen an die Felsen schlagen. Das war mein letzter Sommerurlaub auf Kreta und da kommt bei uns allen doch große Freude auf. Und während wir damals an diesem wunderschönen Tisch direkt am Meer saßen und regionale Köstlichkeiten verköstigten, sagte ich so lapidar, ach, das ist diese mediterrane Ernährung, die einem immer empfohlen wird. Und tatsächlich fasst es das auch ganz gut zusammen. Die Mittelmeerdiät, auch mediterrane Diät genannt, die gründet auf Beobachtungen, die in den 50er Jahren des letzten Jahrhunderts gemacht wurden. Damals fiel im Rahmen von Studien auf, dass die GriechInnen, vor allem die Bewohner der Insel Kreta, ein deutlich höheres Lebensalter erreichten als die im übrigen Europa lebende Bevölkerung. Zudem traten dort Herz-Kreislauf-Erkrankungen wesentlich seltener als in nördlicheren Ländern auf. Für WissenschaftlerInnen war die dortige Ernährung der Grund dafür. Heute ist die mediterrane Diät eine der besten untersuchten Ernährungsformen weltweit und wird mit einer Vielzahl gesundheitlicher Vorteile assoziiert. Aber was bedeutet das eigentlich? Also, die Basis der Mittelmeerdiät bilden viel frisches Obst, Gemüse und Hülsenfrüchte. Dazu gibt es mehrmals pro Woche Fisch und Meeresfrüchte sowie Eier und Geflügel in moderater Menge. Vollkornprodukte werden bevorzugt, wobei natürlich auch Pasta erlaubt ist. Alle Gerichte werden mit frischen Kräutern gewürzt, weshalb die Menge an zugesetztem Salz reduziert werden kann. Nüsse, Samen und Olivenöl dienen als gesunde Fettlieferanten. Milchprodukte spielen eher eine untergeordnete Rolle und werden nur in Maßen verzehrt. Hauptsächlich kommen dann Joghurt und Käse auf den Tisch. Gleichzeitig wird der Konsum von Fleisch, Wurstprodukten, Fertiglebensmitteln und Süßigkeiten eingeschränkt. Auch ein moderater Genuss von Wein gehört zur klassischen mediterranen Kost dazu. Hier wird die mediterrane Diät sicher für viele umso attraktiver, denn sie empfiehlt tatsächlich diesen moderaten Weinkonsum, insbesondere von Rotwein. Früher hieß es ja auch, dass ein Glas Rotwein das Herz und die Gefäße stärkt. Kennt ihr vielleicht? Da müssen wir jetzt alle ganz stark sein. Diese These gilt mittlerweile wissenschaftlich als überholt. Aufgrund aktueller wissenschaftlicher Erkenntnisse kann Wein nicht mehr empfohlen werden, da er weitere gesundheitsschädigende Eigenschaften mit sich bringt und als Genussmittel einzustufen ist. Alkohol wird mit der Entstehung von verschiedenen Krebsarten in Verbindung gebracht und sollte deshalb von RisikopatientInnen komplett gemieden werden. Was aber unumstritten ist, ist die protektive Wirkung einer mediterranen Kost auf das Herz-Kreislauf-System. Tatsächlich deckt sich die Nahrungszusammenstellung in großen Teilen mit den Empfehlungen der Deutschen Gesellschaft für Ernährung. Es kommt zu einer signifikanten Verminderung kardiovaskulärer Vorfälle sowie der damit verbundenen Sterblichkeit. Auch in den Leitlinien zur Schlaganfallprophylaxe wird die mediterrane Kost erwähnt. Einerseits, um das Risiko für einen Schlaganfall zu minimieren, und andererseits als Sekundärprophylaxe, um einem erneuten Ereignis vorzubeugen. Die Ernährungsweise wirkt sich außerdem positiv auf das Entzündungsgeschehen im Körper aus. Das gilt für Gesunde, aber auch für Menschen mit einem erhöhten Risiko für Herz-Kreislauf-Erkrankungen, mit einem bestehenden Lipödem sowie für PatientInnen mit Lupus erythematodes. Und wenn man mal genau drauf achtet, fällt einem auch auf, wo die mediterrane Diät noch überall empfohlen wird. Neben den positiven Einflüssen auf das Herz-Kreislauf-System kann die Ernährungsform nämlich auch noch das Risiko für Nierenerkrankungen reduzieren. Wahrscheinlich sogar das Risiko für Demenz verringern, zur Verbesserung einer nicht-alkoholischen Fettleber beitragen und der damit verbundenen Insulinsensitivität. Außerdem kann sie zu einer leicht verbesserten kognitiven Leistung bei Parkinson führen, das Risiko für Harnwegsinfektionen in der Schwangerschaft verringern und die Wahrscheinlichkeit für Glukosestoffwechselstörungen nach einem Schwangerschaftsdiabetes reduzieren. Außerdem konnte gezeigt werden, dass das Risiko für eine Krebsentwicklung in der Mundhöhle, im Rachen, im Kehlkopf, in Zusammenspiel mit Maßnahmen zur Gewichtsreduktion, Nikotinvermeidung und mediterraner Kost mehr als halbiert werden kann. Auch zur Rezidivprophylaxe bei Brustkrebs wird sie empfohlen. Hier spielt auch der schützende Effekt auf das Herz-Kreislauf-System eine Rolle, weil viele Chemotherapien das Risiko für kardiovaskuläre Erkrankungen erhöhen. Studien deuten außerdem darauf hin, dass auch die Erstentstehung von Brustkrebs in einigen Fällen positiv durch eine mediterrane Ernährung beeinflusst werden kann. Also, falls euer nächster Urlaub an die Mittelmeerküste geht, dann tut ihr scheinbar was für eure Gesundheit. Sehr gut. Wäre doch schön, wenn das Kassenleistung wäre, oder? So, genug geträumt, jetzt geht's zurück in die Realität. Vor ein paar Wochen hatte ich ja schon mal erzählt, dass ich, seit es die PDL Blutdruckmessung gibt, viel, viel intensiver in der Apotheke zu Bluthochdruck beraten muss. Standardisierte Risikoerfassung hoher Blutdruck heißt die PDL ja eigentlich korrekt. Und dabei ist es wichtig, alle möglichen Faktoren, die Einfluss auf eine Verfälschung der Messwerte haben könnten, zu minimieren. Deshalb sollte der Patient eine Stunde vor der Messung weder Nikotin, Koffein noch Alkohol zu sich genommen haben, mindestens 5 Minuten vorher in einer entspannten Position sitzen, ohne Smartphone oder Gespräch vor und während der Messung. Die Messung erfolgt dann dreimal mit korrekt angelegter und passender Oberarmmanschette in Herzhöhe und ohne Übereinanderschlagen der Beine. Nur wenn alle diese Faktoren berücksichtigt werden, sind die Ergebnisse aussagekräftig. Und das ist eine sehr sinnvolle PDL. Aber um jetzt den Blutdruck so richtig bewerten zu können, muss man wissen, wie der sich über den Tag verhält. Also wie ist er nachts im Schlaf oder morgens nach dem Aufstehen. Und das geht tatsächlich nur mit einer 24-Stunden-Blutdruckmessung. Die liefert im besten Fall alle 20 bis 30 Minuten einen validen Wert über den ganzen Tag hinweg und wird deshalb von ÄrztInnen zur Diagnosestellung und zur Erkennung von Blutdruckschwankungen während des Tages und in der Nacht eingesetzt. Obwohl die dafür notwendigen Geräte häufig und bei potenziell vielen PatientInnen zum Einsatz kommen, haben Hausarztpraxen meist nur ein oder zwei Geräte auf Lager, die sie verleihen, denn die Geräte sind teuer und der Aufwand, sie richtig einzusetzen, nicht unerheblich. Es führt dazu, dass PatientInnen längere Wartezeiten in Kauf nehmen müssen, bis sie die 24-Stunden-Blutdruckmessung in Anspruch nehmen können. Einige Apotheken bieten mittlerweile ebenfalls Geräte zur Langzeitblutdruckmessung zum Laien an, zum Beispiel die in Nordbayern ansässige Kooperation Medicon, zu der 25 Apotheken gehören. Auf der Website schreibt die Kooperation, dass die Apotheken der Kooperation für den Verleih eine Mietgebühr verlangen und eine Kaution einbehalten. Und das ist natürlich eine schöne Sache, aber über die Sinnhaftigkeit muss man durchaus diskutieren. Jede Folge und jeder Verdacht, der sich aus der Messung ergibt, sollte danach ohnehin noch einmal beim Arzt überprüft werden, sagt Isabel Waltering, Apothekerin und AMTS-Koordinatorin an der Universität Münster. Nämlich häufig durch eine erneute 24-Stunden-Blutdruckmessung. Naheliegender wäre es in diesem Fall, die Patienten direkt zum Arzt zu schicken. Wenn dort ein konkreter Verdacht besteht, bezahlt die Krankenkasse die Messung, so Waltering. Die 24-Stunden-Blutdruckmessung gehöre in den Bereich Diagnostik, sagt sie, und sei damit nicht Aufgabe der Apotheken. Die Deutsche Hochdruckliga empfiehlt den PatientInnen für die normale punktuelle Blutdruckmessung nur Geräte anzubieten, die das Prüfsiegel der Hochdruckliga tragen. Das Siegel soll den PatientInnen eine Orientierungshilfe beim Gerätekauf geben. Weil Langzeitblutdruckmessgeräte aber nicht für den privaten Gebrauch, sondern für den Einsatz in der Arztpraxis bestimmt sind, vergibt die Hochdruckliga hier kein Prüfsiegel. Wichtig ist aber, das Gerät sollte validiert sein, zum Beispiel nach ISO-Normen. Goldstandard für die Messung sind Geräte mit Oberarmmanschette. Im Laufe der letzten Jahre wurden aber auch modernere Methoden entwickelt, die ohne Oberarmmanschette den Blutdruck mit jedem Herzschlag messen. Zum Beispiel das Modell CNAP-Blutdruck der Firma CN Systems Medizintechnik. Hier wird einerseits der Blutdruck über eine Handgelenksmanschette gemessen und gleichzeitig die Blutvolumenveränderung über Infrarotsensoren an den Fingern erfasst. Daraus errechnet ein Algorithmus kontinuierlich die Blutdruckwerte. Der Hersteller Somnomedics vertreibt mit SomnoTouch NIBP ein Modell, das mittels Elektroden ein Elektrokardiogramm aufnimmt und durch optische Sensoren am Finger die Veränderung des Blutvolumens misst. Daraus ergibt sich die sogenannte Pulstransitzeit, also die Zeit, die eine Pulswelle benötigt, um von einem Ort, nämlich dem Herzen, zu einem anderen Ort, in diesem Fall dem Finger, zu gelangen. Auch hier berechnet ein Algorithmus daraus in Echtzeit den Blutdruck. Beide Hersteller sagen, dass die Validität der Langzeitblutdruckmessungen mit herkömmlichen Methoden vergleichbar sei. Leider fehlen bislang aber unabhängige Validierungen. Und dann gibt es noch sogenannte Wearables, also Geräte, die man einfach am Handgelenk tragen kann, wie Smartwatches. Hier funktioniert die Messung mittels optischer Sensoren, welche die Kapillaren durchleuchten. Dazu gehören die Smartwatches Huawei Watch D2 und die Samsung Galaxy Watch 4. Das Hilo-Band von Actia ist keine Smartwatch, funktioniert aber ähnlich und soll allein zur Bestimmung des Blutdrucks liegen. Diese Geräte müssen alle mit einer klassischen Blutdruckmessung kalibriert werden. Das heißt, wenn die Geräte regelmäßig und korrekt kalibriert werden, also mit Position auf Herzhöhe, mit vorheriger Ruhephase, dann könnten sie theoretisch verlässliche Ergebnisse generieren. Einige Hersteller liefern dafür eigens ein Manschettenmessgerät mit, doch meist liefert dieser Umweg kaum interpretierbare Werte, aus denen sich eine medizinische Konsequenz ziehen lassen könnte. Bisher werden Wearables für die Blutdruckkontrolle von der Deutschen Hochdruckliga nicht empfohlen. Abschließend rät Apothekerin und AMTS-Koordinatorin Isabel Waltering uns in den Apotheken, PatientInnen, die eine engmaschigere Kontrolle ihres Blutdrucks wünschen, ein zertifiziertes Blutdruckmessgerät anzubieten und sie entsprechend zu schulen. Wichtig sei vor allem, dass die Messung stimmt. Es gibt so viele Dinge, die man falsch machen kann, die Beine nicht überkreuzen, die Blase entleeren, während der Messung nicht am Handy sein, um nur einige zu nennen, da passieren die unmöglichsten Dinge, sagt Waltering. Die Apotheken sollen sich darauf konzentrieren, dass das richtig gemacht wird und ich glaube, diese Tipps können wir alle gut mit ins Beratungsgespräch nehmen, oder? Was man übrigens nicht mitnehmen sollte, ist eine kleine süße Feldmaus. Die könnte nämlich das Borna-Virus übertragen. Und das klassische Borna-Virus kennt man schon lange, wenn man mit Pferden und Schafen zu tun hat. Denn die konnten an der Bornaschen Krankheit erkranken. Aber seit 2018 sind sich Forschende sicher, das Borna-Virus kann auch bei Menschen zu einer Infektion führen und eine tödliche Gehirnentzündung auslösen. In Oberbayern hat kürzlich ein Mann die Folgen einer Infektion mit dem Borna-Virus nicht überlebt, wie das Landratsamt Pfaffenhofen an der Ilm mitteilte. Außerdem sei ein weiterer Mann an dem Virus erkrankt. Der werde derzeit behandelt. Laut den Angaben kommen beide Betroffene aus dem Stadtgebiet von Pfaffenhofen. Und im Dezember 2023 ist ein Mann in Mittelfranken an den Folgen einer Borna-Virus-Infektion gestorben. Also schauen wir uns mal an, wie man das bekommt und was man tun kann. Bereits erwähnt habe ich die Feldspitzmaus. Da kommt das Borna-Virus natürlicherweise vor. Infizierte Spitzmäuse zeigen keine Krankheitszeichen. Befällt das Virus aber Pferde oder Schafe, dann erkranken diese schwer. Das Virus befällt in zerstörerischer Weise das zentrale Nervensystem. Ein ganzer Stall voller Kavalleriepferde erkrankte im Jahr 1894 in der Stadt Borna in Sachsen. Danach wurde der Erreger benannt. Übrigens ein bisschen positive Werbung für Borna. Borna ist viel bekannter für seine Zwiebeln. Es gibt dort sogar ein Zwiebelfest und in der Ausbildung hatte ich eine Mitschülerin, die immer sagte, dass sie aus Zwiebelborne kam. Aber das mal nur so am Rande. Liebe Grüße nach Borna. Wir wollten nicht allzu schlecht über eure Stadt heute reden. Wir kommen zurück zu dem wenig rühmlichen Borna-Virus. Nach bisherigen Erkenntnissen infizieren sich Tiere und vermutlich auch der Mensch über Speichel, Urin oder Kot der Feldspitzmaus mit dem Borna-Virus. Möglicherweise wird das Virus außerdem über das Einatmen von kontaminiertem Staub und direkt durch einen Biss der Spitzmaus übertragen. Das erinnert mich sofort an das Hunter-Virus, das ja von Rötelmäusen übertragen wird. Auch dazu hatten wir letztes Jahr eine Folge, in der ich erzählt habe, wie ich meinen Balkon sauber gemacht habe. Na gut, ich schweife schon wieder ab. Seit dem Jahr 2020 ist eine Borna-Virus-Erkrankung meldepflichtig. Seitdem wurden bei dem bundesweit zuständigen Robert-Koch-Institut in Berlin jährlich bis zu 6 Fälle bei Menschen gemeldet. Der Großteil davon aus Bayern. Das Borna-Virus kommt in Deutschland in Bayern, Thüringen, Sachsen-Anhalt, Sachsen sowie in angrenzenden Teilen benachbarter Bundesländer vor. Aber wir können jetzt erstmal aufatmen, soweit man bisher weiß, ist eine Übertragung weder vom Pferd auf den Menschen noch von Mensch zu Mensch möglich. Insgesamt scheint das Infektionsrisiko also sehr gering zu sein, doch wenn es zu einer Erkrankung kommt, ist die Folge eine meist tödlich verlaufende Hirnentzündung. Laut dem RKI sind folgende Symptome bislang bekannt. Im Anfangsstadium Kopfschmerzen, Fieber, allgemeines Krankheitsgefühl und dann im weiteren Verlauf neurologische Symptome, zum Beispiel Verhaltensauffälligkeiten, Sprach- und Gangstörung. Im fortgeschrittenen Stadium kann man dann auch durchaus ins Koma fallen. Nach aktuellem Kenntnisstand kann jeder das persönliche Infektionsrisiko durch einige Verhaltensregeln reduzieren. Die ähneln denen zum Schutz vor dem Hantavirus. Lebende oder tote Spitzmäuse nicht mit bloßen Händen berühren. Tote Tiere mit Gummihandschuhen, Mund-Nasen-Schutz und Schutzbrille entfernen, in einer Plastiktüte diese fest verschließen und mit dem Hausmüll entsorgen. Tote Spitzmäuse und deren Ausscheidung zunächst mit Reinigungsmittel besprühen, damit beim anschließenden Entfernen kein virenhaltiger Staub aufgewirbelt wird. Ihr seht also, die Gefahr für eine Infektion kann man gut minimieren und man kann durchaus nach Borna reisen, wenn man das möchte. So, nachdem ich heute das Mittelmeer und Borna als Reiseziele schmackhaft gemacht habe, reisen wir doch nochmal in die ungewisse Zukunft. Wann kommt endlich das E-Rezept für BTM und T-Rezepte? Im Paragraph 360 Absatz 2 SGB 5 könnte man theoretisch die Antwort finden. Dort ist nachzulesen, dass das E-Rezept für Verordnung von verschreibungspflichtigen Arzneimitteln zum 1. Januar 2022 der Fall war. Ja, da rechnen wir jetzt nochmal kurz nach. Die Aussage ist schlecht gealtert. Wir wissen, dass es erst im Januar 2024 verpflichtender Standard wurde. Und daher wirkt auch der Termin für elektronische BTM- und T-Rezepte, nämlich der 1. Juli 2025, nicht so wirklich realistisch. PTA heute weiß natürlich, wo man da am besten nachfragt, beim Bundesgesundheitsministerium. Und von dort heißt es, es sei der Wunsch der Gesellschafter gewesen, beide Rezepttypen, also T- und BTM-Rezept, gemeinsam umzusetzen, um Effizienzen bei der Umsetzung zu generieren. Aktuell liegen die technischen Voraussetzungen aber noch nicht vor. Die Spezifikation für das T-Rezept habe sich verzögert, weil andere Spezifikationen mit Priorität behandelt wurden. So habe man unter anderem die Nutzung des E-Rezeptes für Pflegeeinrichtungen verbessert, erklärt eine Sprecherin. Um das BTM-Rezept zu starten, müssten außerdem beim BfArM technische Voraussetzungen geschaffen werden. Dafür müssten aber im Haushalt 2026 Gelder bereitstehen und diese Entscheidung stehe noch aus. Dass es mit den BTM-Rezepten zum gesetzlichen Stichtag nichts wird, weil die Mittel fehlten, das war schon länger bekannt. Für eine gesetzeskonforme Umsetzung hätte man diese schließlich spätestens im aktuellen Haushalt berücksichtigen müssen. Die Vorbereitungen seitens der Gematik sollen aber abgeschlossen sein. Und jetzt könnte man denken, naja gut, dann warten wir halt noch, wen kümmert's. Aber das ist tatsächlich gar nicht so unwichtig, denn die verzögerte Einführung der elektronischen T- und BTM-Rezepte führt dazu, dass die dort verordneten Arzneimittel vorerst nicht auf der Medikationsliste auftauchen und damit werden sie auch nicht in die elektronische Patientenakte übernommen. Also, dieser Ausflug in die Zukunft muss wohl noch ein bisschen warten. Bis dahin mache ich einen Ausflug in die Apotheke und sage euch danke fürs Zuhören heute. Ich hoffe, ihr habt eine stressfreie und schöne Woche. Und ich würde mich freuen, wenn ihr nächste Woche wieder einschaltet und zuhört. Bis dahin, gehabt euch wohl.